Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Wie gesagt, wir haben es gehört am Anfang, heute das Thema der Predigt lautet: Gibt es bei Kirchens einen Promi-Bonus? Der berühmte Karajan dirigiert ein Konzert. Nach ein paar Minuten ruft vorne aus der ersten Reihe ein Mann: Ist hier ein Arzt im Saal? Karajan dreht sich um, schüttelt mit dem Kopf, aber lässt weiterspielen. Und etwas später wieder das Gleiche. Der Mann schreit: Ist hier ein Arzt im Saal? Karajan wird ein bisschen ungehalten, trommelt mit dem Taktstock auf dem Pult, aber er unterbricht nicht. Wieder nach einer Weile ruft er wieder: Ist hier ein Arzt im Saal? Da unterbricht der Karajan die Vorstellung und wendet sich ans Publikum und fragt: Kann diesem Mann geholfen werden? Ist hier ein Arzt anwesend? Und dann steht in der letzten Reihe einer auf und sagt: Ja, ich bin Arzt, was ist denn? Da ruft der Schreihals: Ist das nicht ein herrliches Konzert, Herr Kollege? Liebe Gemeinde, es geht heute um Wips und um Wups. Zur Erklärung: VIP, eine very important person, das ist eine sehr wichtige Person. Ein WUP ist eine very unimportant person, eine äußerst unwichtige Person. Bei der vergangenen Fußball-Weltmeisterschaft, da waren, auch wenn da manche ein bisschen mit gemischten Gefühlen hingefahren sind in Russland, da war die VIP-Lounge, das war der begehrteste Platz im Stadion, reserviert für Ehrengäste, für ausländische Staatschefs, für Manager einflussreicher Unternehmen. Und wie ist das in der Kirche? Gibt es da auch VIPs und WUPs? Wie ist das überhaupt mit der Ehre? Normalerweise werden ja Menschen geehrt, wenn sie etwas Besonderes geleistet haben, wenn sie im Sport erfolgreich waren, etwas Bahnbrechendes erfunden haben oder wenn sie vielleicht ein außergewöhnliches soziales Engagement zeigen oder wenn jemand ein hohes politisches Amt begleitet, adlige Herkunft ist, hohes geistliches Amt, auch natürlich wegen des Besitzes als Mäzene, als Sponsoren. Und manch einer würde gerne selber dazugehören zu den Reichen, auch wenn er das offensichtlich nicht eingesteht, wie jener Konfirmand. Auf die Frage an einen Konfirmanden: Was möchtest du einmal werden? Da hat er gesagt: Egal, Hauptsache reich. Im Umgang mit Staatsgästen gibt es ein festgelegtes Protokoll. Ja, auch wenn da jetzt manche da Problem haben mit dem Staatsbesuch vom Herrn Erdogan. Aber es ist klar, wenn so ein Staatspräsident kommt, dann gibt es da ein bestimmtes Protokoll. Mit entsprechenden Ehren, roter Teppich und so weiter, Staatsbankett. In der Kirche, in Staatsverbänden werden Menschen geehrt mit Bundesverdienstkreuz, mit Ehrennadeln, mit Ehrenbürgerschaft, Ehrendoktor. Da werden bestimmte Leistungen sozusagen honoriert und ich sage mal auch zu Recht. Besondere Leistungen sollen und dürfen anerkannt werden. Ehre ist ja nichts Schlechtes. Es ist immer nur dann problematisch, wenn man meint, durch eine Ehrung wird ein Mensch jetzt plötzlich viel mehr wert als vorher. Oder der Geehrte fühlt sich jetzt auf einmal den anderen überlegen, als etwas Besseres, wichtiger. Und tatsächlich begründet ja die Ehre oft auch in unserer Gesellschaft eine Rangordnung. Überall fast gibt es ein Zweiklassensystem. Mit Ehrengästen und Ehrenplätzen, Sonderkonditionen für besonders zahlungskräftige Kunden, schnelle Termine für Privatpatienten, auch wenn das jetzt abgeschafft werden soll, extra Einladung für die VIPs, ein extra Eingang, ein extra Service. Und da entsteht natürlich der Eindruck, dass manche Menschen wichtiger sind, wertvoller sind als andere. Und wie ist das in der Gemeinde, wie ist das bei der Kirche? Dazu einige Verse aus dem Jakobusbrief, Neues Testament. Da schreibt der Jakobus: Liebe Brüder und Schwestern, Ihr glaubt doch an unseren Herrn Jesus Christus, dem allein alle Herrlichkeit zusteht. Dann lasst euch nicht von Rang und Ansehen der Menschen beeindrucken. Stellt euch einmal vor, zu eurem Gottesdienst kommt ein vornehm gekleideter Mann mit goldenen Ringen. Zur selben Zeit kommt einer, der arm ist und schmutzige Kleidung trägt. Wie würdet ihr euch verhalten? Ihr würdet euch von dem Reichen beeindrucken lassen und ihm eifrig anbieten, hier ist noch ein guter Platz für sie. Aber dem Armen würdet ihr sagen, bleib stehen oder setz dich neben meinem Stuhl auf den Fußboden. Habt ihr da nicht mit zweierlei Maß gemessen und euch von menschlicher Eitelkeit leiten lassen? Hört mir gut zu, liebe Brüder und Schwestern. Hat Gott nicht gerade die erwählt, die in den Augen dieser Welt arm sind? Sie sollen im Glauben reich werden, einen Platz im Reich Gottes haben, das er denen zugesagt hat, die ihn lieben. Ihr dagegen behandelt die Armen geringschätzig. Habt ihr noch nicht gemerkt, dass es gerade die Reichen sind, die euch unterdrücken und vor die Gerichte schleppen? Wie oft sind gerade sie es, die Jesus Christus verhöhnen, auf dessen Namen ihr getauft seid? Lebt nach dem wichtigsten Gebot in Gottes Reich. Liebe deinen Menschen, Mitmenschen wie dich selbst. Und wenn ihr das in die Tat umsetzt, dann handelt ihr richtig. Aber wenn ihr die Menschen nach unterschiedlichen Maßstäben beurteilt, macht ihr euch schuldig und werdet durch das Gesetz entlarvt. Es hilft nichts, wenn ihr alle anderen Gebote genau einhaltet. Wer nämlich nur gegen ein einziges Gebot verstößt, der hat gegen alle verstoßen, er hat das ganze Gesetz übertreten. In diesem Abschnitt wird erstens deutlich. In der Gemeinde, in der Kirche gibt es keine VIPs. Diese Sätze im Jakobusbrief, die beschreiben christliche Gemeinschaft, so könnte man sagen, als Kontrastgesellschaft. Überall sonst gibt es ja, wie gesagt, Ehrenplätze, Honoratiorenbänke. In der Kirche soll das nicht sein, weil uns eben Gott nicht danach beurteilt, nach dem Bankkonto, nach dem Titel, nach der gesellschaftlichen Stellung. Gott lässt sich nicht blenden von den Äußerlichkeiten, sondern Jakobus macht deutlich, Gott hat ein besonderes Herz, gerade für die, die eher sozusagen zu denen mehr unten gehören. Und das zeigt sich ja auch daran, welche Leute Jesus in sein Team aufgenommen hat, seine 12 Jünger. Da war unter anderem so ein Fischereiunternehmer Petrus, das war jetzt nichts Großes damals. Aber da war auch ein korrupter Zöllner Levi. Da war der schwierige Charakter Jakobus, den man Donnerblitz nannte. Und dazu gehörte auch in seinem Tross die Aussteigerin Maria Magdalena, die Jesus wahrscheinlich aus dem Rotlichtmilieu rausgeholt hat. Wir dürfen allerdings natürlich nicht dem Fehler verfallen, dass wir jetzt Intelligenz, Reichtum, gutes Ansehen verteufeln. Ein begabter, ein reicher, ein angesehener Mensch, der kann natürlich auch zum Glauben kommen, Gott sei Dank. Und er kann seine Möglichkeiten für Gott einsetzen. Auch das sehen wir ja in der Bibel. Da gibt es diesen angesehenen Stadtrat Nikodemus. Da gibt es die erfolgreiche Geschäftsfrau Lydia. Da gibt es den Arzt Lukas. Und auch die gehören zu den Nachfolgern von Jesus. Aber entscheidend ist eben nicht das, was ein Mensch nach außen darstellt, sondern was er sozusagen innerlich vor Gott ist. Welche Beziehung hat er zu Gott? Welche Beziehung hat er zu Jesus? Die Aussage der Bibel ist klar. Gottes Barmherzigkeit wendet sich den Menschen zu, die sozusagen dastehen und sich beschenken lassen. Und das liegt nun mal in der Natur der Sache, dass der nicht so viel hat, dem es nicht so gut geht, dass der eher dafür offen ist, wie der meint, ich habe eigentlich alles in der Tasche, ich habe alles im Griff. In der Gemeinde, in der Kirche Jesu gelten, beziehungsweise sollten andere Maßstäbe gelten. Das heißt, ob einer im Urlaub mit dem Kreuzfahrtschiff über die Weltmeere schippert, oder mit dem Schlauchboot über den Baggersee paddelt, das darf nicht dazu führen, dass der eine auf den anderen runterschaut. Ob einer ein privilegierter Öschelbronner ist und Baugrundstücke geerbt hat, oder ob einer als einfacher Angestellter hierhergezogen ist, sich jeden Euro hart erarbeiten muss, ist kein Grund, den anderen zu verachten. Ob einer Karriere macht als Wissenschaftler oder ob einer von Montag bis Freitag in der Werkshalle malocht, das heißt nicht, dass der eine mehr wert ist als der andere. Ob der eine Bach hört oder Gospel, ob jemand seine Haare grün färbt oder eine gepflegte Dauerwelle zur Schau trägt, im Prinzip egal. Wo solche Unterschiede zur unterschiedlichen Behandlung führen, da sagt Jakobus, da ist es nicht nur sozusagen ein kleiner Schönheitsfehler, sondern da ist es ein handfester Skandal. Das ist so, wie würde sich ein Richter blenden lassen von Ansehen und Geld und sich bestechen lassen. Nach den Worten von Jakobus nicht nur ein Schönheitsfehler, sondern ein Grundproblem. So wie ein kleines Loch in einem Luftballon nicht vernachlässigenswürdig ist, sondern eben dafür sorgt, dass der ganze Ballon zusammenfällt. Es ist gut, dass es bei uns keine, im Gottesdienst keine Ehrenplätze gibt, keine Ehrenloge. Mit Ausnahme da vorne die Konfirmanden. Natürlich reservieren wir auch für die Taufeltern, aber das hat eher damit was zu tun, dass wir einfach auch einen gewissen Respekt zeigen wollen. Also sagen, wenn ihr eine Taufe habt, dann sollt ihr auch da vorne sitzen, nicht irgendwo da verteilt. Und euch wollen wir einfach im Blick haben, ja. Dass ihr keinen Blödsinn macht. Also könnte man sagen, das ist bei uns gar kein Thema. Aber ich erzähle eine Sache, die liegt viele Jahre zurück. Deswegen muss ich jetzt auch niemand angesprochen fühlen. Liegt viele Jahre zurück. Da kam ein Mann nach langer Zeit mal wieder in den Gottesdienst hier zu uns. Und dann saß er, ich weiß nicht, wo er da genau saß, aber da saß er irgendwo und dann bekam er, kaum hat er Platz genommen, bekam er zu hören, Sie sitzen auf meinem Platz. Was glauben Sie, was nächsten Sonntag war? Der ist nicht mehr gekommen. Wie ist das im Hauskreis? Wie ist das im Jugendkreis? Wir sagen immer, wir sind offen. Stimmt das? Ist jeder, jede willkommen? Oder sind nur eher die willkommen, die, wie man so sagt, clever und smart sind? Die, die es blicken, die es checken, die man unproblematisch handeln kann? Und das erinnert mich an eine Geschichte, die sich in den USA zugetragen hat. Da wollte ein Farbiger in eine New Yorker Gemeinde als Gemeindeglied aufgenommen werden. Es war eine Gemeinde, wo vorwiegend Weiße waren. Und dann hat er ein Gespräch geführt mit dem Pastor und der Pastor, der hat ihn schon gleich ein bisschen reserviert, da reagiert und hat gesagt, ja, hat er gesagt, ich bin mir nicht so sicher, ob das jetzt unseren Gemeindegliedern so recht wäre. Und dann wollte er das ein bisschen so delegieren, hat er gesagt, am besten Sie gehen jetzt nochmal nach Hause, Sie gehen in sich, Sie gehen ins Gebet und Sie beten darüber. Und dann warten wir mal, was der Allmächtige Ihnen sagt. Und nach ein paar Tagen kam der Bewerber wieder und hat gesagt zu dem Pastor, ich habe mit dem Allmächtigen über die Angelegenheit gesprochen. Und er hat Folgendes gesagt, bedenke, dass es sich um eine sehr exklusive Gemeinde handelt. Da wirst du nicht hineinkommen. Ich selber bemühe mich schon seit vielen Jahren, aber es ist mir nicht gelungen. Liebe Gemeinde, bei diesem Thema merken wir schnell, Barmherzigkeit, das ist nicht etwas, was man einfach so nachmachen kann. Dass ich mit anderen Menschen barmherzig umgehe, liebevoll umgehe kann, auch wenn sie vielleicht ganz unscheinbar daherkommen, das kann man sich nicht antrainieren. Und wenn ich dann noch höre, du musst das aber tun, du musst barmherziger sein, als Christ musst du auf die Leute zugehen, sonst bist du kein richtiger Christ, dann wird es schief gehen. Denn es ist eigentlich ganz einfach. Barmherzig sein kann der, der Barmherzigkeit in seinem Leben erfahren hat. Lieben kann der, der Liebe in seinem Leben erfahren hat. Das fängt im frühesten Kindesalter an. Dass jemand die Liebe von Menschen erfährt und aber auch die Liebe Gottes spürt. Das ist die Grundlage für gesunde Gottesbeziehung. Und das ist so wichtig, deswegen gerade auch für die Eltern, für die Paten, wenn wir Kinder taufen, dass das diese Kinder erleben, die Liebe der Eltern, der Familie, aber eben auch, dass sie irgendwann immer mehr auch diese Liebe nicht nur verstandesmäßig hören, sondern irgendwann auch Erfahrungen machen mit Gott und diese Liebe, diese Barmherzigkeit Gottes erfahren. Und das ist ganz wichtig. Ich habe es nötig, dass Gott mir liebevoll begegnet. Am Anfang des Umdenkens steht das Staunen über diese Barmherzigkeit Gottes. Dass Gott nicht sortiert nach den Maßstäben dieser Welt. Dass Gott nicht sagt, da gibt's irgendwo so ein VIP-Zelt für die Besonderen, sondern er öffnet die Tür für alle. Und das ist das Entscheidende. Und das ist eigentlich das große, das wunderbare Evangelium. Dass wir sagen können, jeder Mensch ist von Gott geliebt. Für jeden Mensch kam Jesus. Für jeden Mensch ist Jesus gestorben. Für jeden Mensch ist Jesus auferstanden. Jeder Mensch ist eingeladen, eine Beziehung mit Jesus Christus einzugehen. Völlig egal, was sie geleistet haben. Völlig egal, wie reich, wie arm, wie was auch immer sie sind. Jeder ist eingeladen. In der Gemeinde gibt es keine Wips. Und damit bin ich eigentlich beim Zweiten. Und deswegen gibt es natürlich in der Gemeinde auch keine Wups, keine unwichtigen Personen. Hört mir einmal zu, sagt Jakobus. Hat Gott nicht gerade die erwählt, die vor der Welt arm, aber im Glauben reich sind? Und das ist doch manchmal dann diese Frage, wenn man vielleicht selber nachdenkt und dann merkt, ich gehöre vielleicht nicht zu den Privilegierten in dieser Gesellschaft, in dieser Welt. Und dann ist es ja oft noch mehr ein Problem. Kann ich dann auch noch an die Liebe Gottes glauben? Wie ist das, wenn ich in meinem Leben viele Dinge erlebe, als Pleiten, als Pech, als Pannen? Kommt dann nicht so irgendwo innerlich so dieser leise Zweifel, Gott hat mich irgendwo auf die Seite gestellt, er behandelt mich unfair. Wenn ich da diese Prüfung nicht bestehe, auf die ich so gebüffelt habe. Wenn eine Beziehung in die Brüche geht, obwohl man so viel hinein investiert hat. Wenn die Krankheit nicht verschwindet, sondern wenn die Beschwerden eher zunehmen. Und dann sagt Jakobus, ja, auch dann ist und bleibt Gott da. Und Gott liebt dich. Denn Gott hat nicht gesagt, ich will euch reich machen. Ihr werdet erfolgreich werden. Ihr werdet mindestens 30 Jahre lang gesund und munter eure Rente genießen können. Sondern was hat er gesagt? Er hat gesagt, euch gehört das Himmelreich. Ihr seid Gottes Kinder, Erben. Ihr habt eine fantastische Zukunft vor euch. Und das ist, damit wird auch deutlich, der Segen Gottes, der ist nicht so einfach ablesbar am äußeren Erfolg, an Gesundheit, an Glück. Sondern das Wirken Gottes wird gerade da sichtbar, wo trotz Misserfolg, trotz Krankheit, trotz Einsamkeit ein Mensch die Hoffnung nicht verliert, ein Mensch Trost und Kraft bekommt und die Beziehung mit Gott pflegt. Ein armer Mann sucht einen jüdischen Rabbi auf. Das war so etwas wie ein Religionslehrer. Und dann lässt man diesen armen Mann vor dem Haus des Rabbis 2 Stunden lang warten. Warum? Weil ein Reicher drin ist und ein Gespräch hat. Und nach 2 Stunden endlich darf der Arme auch zum Rabbi. Und dann blickt der Rabbi den kurz an und sagt, Shalom Alechem. Und dann gibt er ihm als Almosen einen Rubel und will ihn wegschicken. Und dann ist der arme Mann beleidigt. Und da sagt er, mit dem Reichen habt ihr 2 Stunden gesprochen und mich fertigt ihr nach einer halben Minute ab. Und da sagt der Rabbi, das will ich dir zu verstehen geben. Mit dem Reichen musste ich ein sehr langes Gespräch führen, bis ihm deutlich wurde, dass er in Wahrheit vor Gott ein armer Teufel ist. Du aber bist dir deiner Armut schon bewusst. Liebe Gemeinde, lasst uns sensibel sein, darauf achten, wo wir Gottes Barmherzigkeit erfahren, ihm dafür danken. Und da, wo wir das erfahren und danken und wahrnehmen, da wird das auch zu einer, ich sag's mal, Art Kulturrevolution führen, zu einem positiven Miteinander. Und darum muss ich zum Schluss meine anfänglich gemachte Aussage korrigieren. Ich habe gesagt, in der Kirche gibt es keine Ehrenplätze. Doch, die gibt es. Die gibt's da vorne, die gibt's da oben, die gibt's da hinten, die gibt's da in der Mitte, weil wir alle von Gott geliebte Menschen sind, weil er uns mit Würde und Ehre ausgestattet hat. Deswegen gibt's in unserer Kirche überhaupt nur Ehrenplätze. Um Gottes Willen ist die ganze Kirche eine VIP-Lounge. Und alle VIPs sagen Amen.